ich hatte dann zum Teil nochmal probiert mit Crystal, aber das war irgendwie immer langweilig.
Und allein das schon, das ist so krass. Und ich glaube, da checken wir auch erstmal, wie krass diese Droge eigentlich sein muss, von der Abhängigkeit her.
Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Schwedische Gardinen. Euer Podcast mit echten Verbrechern. Moderiert von Marius und Sarah.
Es ist wieder Freitag und das heißt Zeit für schwedische Gardinen. Natürlich in eurer gewohnten Besetzung, nämlich mit
Sarah
und Marius. Und einer fehlt noch und das ist heute Justin. Hallo Justin.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Wir machen es so wie immer.
Alles wie immer, Sarah.
Na, ich stelle mal so ein paar kurze Facts vor und dann steigen wir auch schon ein. Justin, du bist 42 Jahre alt, kommst ursprünglich gar nicht aus Berlin, wohnst hier aber seit 2007 und bist für das Studium nach Berlin gekommen. Du warst noch nie in Haft.
Nein.
Du hast eine eigene Wohnung. Und jetzt werden sich schon die meisten Hörer da draußen fragen,
was macht der da?
Was macht der hier?
Und ich sage euch, es gibt auch spannende Menschen da draußen, die noch nicht im Gefängnis waren. Und einer sitzt heute hier.
Genau, und vielleicht tragen wir einen Teil dazu bei, dass Justin auch nicht ins Gefängnis muss.
Oh ja.
Denn wir kennen dich über deine Geldstrafe, die du hier bei unserem Träger ableistest.
Genau.
Na, du bringst quasi die Post oder die interne Hauspost von A nach B zu den unterschiedlichen Standorten und leistest damit deine Geldstrafe ab.
So sieht's aus.
Wie viel Prozent deiner Geldstrafe hast du schon ungefähr abgeleistet?
Das kann ich nicht so genau sagen, das weiß ich nicht. Aber es ist noch einiges zu machen.
Ja. Du kommst einfach zur Arbeit.
Ich komme einfach so lange, wie ich kommen darf und muss.
Ja, sehr cool. Justin, herzlich willkommen zu den schwedischen Gardinen. Weißt du, obwohl du nicht im Gefängnis warst, wofür die schwedischen Gardinen eigentlich stehen?
Für die Fensterstahlstreben an den Fenstern, weil das aus Schwedenstahl gemacht
wurde. Nee, hör
so
da
sieht's
auf.
Aus.
Ey, und Gold, richtig.
Und das ist schon ein Grund, warum Justin heute hier sitzt. Justin hat eine bewegte Lebensgeschichte zu erzählen. Wir haben Justin gefragt, Justin, warum möchtest du eigentlich mitmachen? Kannst du das auch nochmal unseren Hörern und Hörerinnen sagen?
Zum einen habe ich einiges zu erzählen und ich war beeindruckt von dem Podcast, als Marius mir erzählt hat, wir machen einen Podcast und ich habe so ein bisschen Medienerfahrung und habe gedacht, okay, höre ich mir mal an, mal gucken. Und ich fand es dann doch ganz interessant auch, was ihr so macht. Und dann habe ich gedacht, wenn ich da ein Teil mit von sein kann, um meine Geschichte so ein bisschen zu erzählen, dann gerne.
Cool. Sarah hat es gerade schon erwähnt, wir wollen dich dabei unterstützen, dass du auch nicht ins Gefängnis kommst. Sarah, du weißt, in welchem Status wir uns gerade befinden.
Mhm.
Kannst du den vielleicht mal ein bisschen erklären?
Ja, genau, du leistest deine Geldstrafe bei uns ab, möchtest aber auch Klient in der Betreuung werden.
Genau.
Na, und da befindest du dich gerade in dem Antragsverfahren, aber. Wozu brauchst du die Betreuung? Weil die Geldstrafe könntest du ja einfach ableisten, auch ohne Betreuung.
Genau. Im Moment sieht es bei mir so aus, dass es mir nicht so gut geht. Ich habe zwar eine eigene Wohnung, aber der Zustand ist jetzt nicht so, ich kann keine Leute mehr zu mir einladen.
Mhm.
Ich vernachlässige sozusagen mich selbst gerade sehr und mach keine Briefe mehr auf, weil ich hohe Schulden habe und so weiter und so fort. Also ich bin auf der Suche nach Unterstützung, die ich mir dann eben auch von der SPH erhoffe. So.
In unserem Vorgespräch hattest du gesagt, du standest mal in der Gesellschaft ganz oben. Na, du warst Model, du warst im Fernsehen aktiv, im Schauspiel
Genau. Und
zuletzt Projektleiter. Was war das für eine Firma zuletzt?
Das war eine Softwareentwicklungsfirma, genau. Mhm. Also da habe ich in der letzten Zeit, mein letzter guter Job war in der Softwareentwicklung, genau, als Projektleiter.
Und jetzt herzlich willkommen bei uns. Wir freuen uns, dass du da bist.
Wir freuen uns, dass du da bist, ja.
Aber jetzt fragt man sich, oder die Menschen haben ja immer den Gedanken, da muss es irgendwann mal einen Punkt X gegeben haben im Leben,
ja,
an dem alles gekippt ist. Das ist immer ein bisschen einfach gedacht und erklärt, weil es natürlich ein Zusammenspiel ist aus ganz, ganz vielen Erfahrungen. Aber gibt es für dich einen signifikanten Punkt, wo du sagst, ja, da ist mein Leben so ein bisschen aus der Bahn geraten?
Das war zum einen, es gab mehrere Punkte. Corona war so ein Fall, da habe ich einen Job verloren. Also es waren zweimal, wo ich den Job verloren hatte und dann nicht wieder zurückgefunden habe. So. Der letzte Job war nach einem halben Jahr Probezeit, war das dann vorbei, weil ich auch mit den, also ich kam mit den Leuten nicht zurecht, die Leute kamen mit mir nicht zurecht. Das war einfach, okay, die Probezeit war dafür da, um rauszufinden, dass man nicht miteinander arbeiten kann. Und dann hatte ich ja, dann gibt es ja ein Jahr Arbeitslosengeld. Und da wurde mir zum Verhängnis, dass das Arbeitsamt nicht so richtig kontrolliert hat, was ich mache, sondern ich konnte ein Jahr einfach vor mich hin vegetieren, sage ich mal so, und ohne Kontrolle und habe noch ganz gut Geld gekriegt. Ja, da kam ich dann so ein bisschen aus meiner, bin ich so ein bisschen aus der Tagesstruktur gefallen und habe mehr Drogen konsumiert, als ich hätte sollen, aber Drogen konsumieren, als ich hätte sollen, ist auch schlecht gesagt. Also ich habe einfach mich vernachlässigt und bin dann nicht wieder zurück in eine normale Struktur gekommen und dann
Aber hast du schon immer Drogen konsumiert oder kam dieser Konsum erst nach der Kündigung durch Corona?
Nee, das ich hatte vorher schon, also ich habe eine lange Konsumgeschichte, ich war dann auch zum Teil in einer Reha ein halbes Jahr und da war das Ziel sehr so ein bisschen, dass man den Konsum kontrolliert und ich sage immer, jeder nimmt irgendwie Genussmittel und solange man sein Leben noch unter Kontrolle hat und es nicht insofern beeinflusst wird, dass man die Kontrolle verliert halt. Ja. Also dass ich habe kontrolliert irgendwie Genussmittel zu mir genommen und ich hatte die Kontrolle und dann zu der besagten Zeit, als ich jetzt den Job verloren hatte, da ist das dann während der Zeit so ein bisschen gekippt, dass ich nicht mehr die Kontrolle hatte. Und da kam dann einiges hinzu, Selbstzweifel, Depressionen und nicht so richtig zu wissen, wo es hingehen soll. Und
Justin, was hast du konsumiert?
Als es losging, habe ich Crystal Meth konsumiert.
Als Einstiegsdroge?
Nee. Als Einstiegsdroge, das war mit 17, habe ich irgendwann mal angefangen zu kiffen.
Okay.
Und dann kam Ecstasy und Koks, Speed. Also ich bin ein typischer Polytoxikoman.
Ja, durch die Arbeit, aber auch im Model-Business und im Fernsehen. Ich meine, das sind ja jetzt Berufsfelder. Da hast du ja auch immer Berührung, genau mit diesen Drogen und mit den Substanzen.
Da kann ich sagen, dass war dann eher weniger der Fall. Gerade also da musste ich dann auch eher diszipliniert sein. Da habe ich jetzt nicht so mitgekriegt, dass die Models, also ich habe es einfach nicht mitgekriegt und es war, also ich war da in einem Feld unterwegs, auch gerade beim Schauspiel, wo man mehr Disziplin haben musste, weil man musste wach sein und präsent sein und das wäre mit Drogen für mich nicht gegangen.
Ja.
Okay. Genau. Also war das eine konsumfreie Zeit?
Das war, wo der Konsum eher im Hintergrund, das war nicht so wichtig, war, ich habe es nicht gebraucht, weil ich weiß nicht, ob ihr dieses Red Park Experiment kennt.
Nee.
Da geht es darum, warum Leute Drogen konsumieren und da das geht darum, es wurde eine Ratte oder zwei Ratten wurden mit Heroin vereinzelt eingesperrt und haben dann halt, konnten Wasser sich nehmen oder Heroin. Und die vereinzelten Ratten haben dann eben so lange Drogen genommen, bis sie gestorben sind. Und dann hat man aber gemerkt, okay, wenn wir den Ratten jetzt einen Red Park, ein Rattenparadies geben und dieselben Bedingungen schaffen, also sie können sich Wasser nehmen, sie können alles haben, Aber sie haben im Gegensatz dazu haben sie noch eine Beschäftigung. Viele Ratten, Freunde, Spielzeug und was auch immer. Die hatten ein ausgefülltes Leben und da hat man dann festgestellt, dass die dann eher weniger bis gar keine Drogen konsumiert haben, weil sie eben anders beschäftigt waren. Sie haben das nicht gebraucht und so ist es auch bei mir. Also Drogen sind für mich immer, was ich rausgefunden habe, sind für mich Realitätsflucht. Also mich nicht mit meiner Realität beschäftigen zu wollen. Wenn es nicht so schön ist, wenn mein Leben nicht erfüllt ist, dann versuche ich eben, habe ich rausgefunden, also das ist dann eben Drogen so ein bisschen die Ablenkung und die Erfüllung dann ersetzen sozusagen.
Hast du heute konsumiert?
Nee.
Warum nicht?
Weil ich nichts habe und weil ich jetzt am Wochenende mein Wochenende war ziemlich heftig.
Trotzdem bist du hier.
Ja.
Und wir zeichnen an einem Montag auf.
Das stimmt.
Ja, aber das ist ja auch ein Zeichen dafür, die Struktur, die du jahrelang gelebt hast in deinem Berufsleben, die ist ja noch vorhanden, die ist ja noch da.
Die Struktur ist erst wiedergekommen, nachdem ich jetzt die Möglichkeit hatte, die Geldstrafe abzuarbeiten. Ja. Weil vorher wurde eben erwartet, dass ich es mit Geld bezahle und das ging halt nicht. Ich hatte von Anfang an gesagt, okay, ich brauche am liebsten würde ich das abarbeiten, dass ich irgendwo wieder reinkomme und das ist das, auch warum ich jetzt bei der SPH bin, dass ich, obwohl es mich manchmal nervt und ich keine Lust habe, aber dass ich was ich brauche, ist jeden Tag irgendwo sein zu müssen und
Also
eine Struktur wiederzufinden.
Genau. Also ein bedeutender Risikofaktor für dich zum Konsum ist es dann, wenn dir die Struktur fehlt.
Genau.
Das heißt, gerade befindest du dich in einer besseren, aber auch dennoch schwereren Situation. Ich kann mir vorstellen, dass ein Mensch, der irgendwie immer integriert war, auch gearbeitet hat, viel, dass der sich jetzt erstmal verloren fühlt.
Der gesellschaftliche Anerkennung genossen hat. Ne? Das können wir nicht außer Acht verlieren. Da ist jemand, der hat in der Gesellschaft immer den Zuspruch bekommen, dass er wer ist und es Menschen gibt, die zu ihm aufschauen und dass er eine überdurchschnittliche Anerkennung hat durch das Modeln, durch die Schauspielerei, durch das Projektmanagement. Das alles wurde dir ja genommen.
Ja.
Das alles hast du ja verloren. Das heißt, du hast dieses soziale Ansehen hast du nicht mehr genossen.
Nee, und da kommt noch hinzu, dass das Selbstbild dann eben wahnsinnig drunter leidet. So. Das Selbstbewusstsein oder die das Wissen um wer bin ich eigentlich und was kann ich. Die Zweifel werden eben größer. So. Und ich weiß, ich versuche gerade irgendwie so rauszufinden, wo will ich hin. Also ich habe auch mit Marius gesprochen, dass es ein großes Problem ist, dass ich keine Ziele mehr habe, so dass ich nichts habe, wo ich hinarbeiten kann und will. Und das das macht es halt ziemlich schwer.
Justin, wir haben jetzt schon darüber gesprochen, dass du so aufgestellt warst, dass du beruflich versorgt warst und jetzt das auch nicht mehr, zumindest auf dem ersten Arbeitsmarkt, nicht mehr bist. Aber was bist du und warst du für ein Mensch damals? Also wie würdest du dich sozial auch beschreiben?
Das ist eine sehr gute Frage. Wie würde ich mich beschreiben? Also ich war halt schon sehr integriert. Ich habe mich gekümmert. Ich hatte einen sehr großen Freundes- und Bekanntenkreis. Wir haben regelmäßig irgendwelche Sachen unternommen mit Freunden, also wie man das so kennt. Also man hat seine Freunde, man geht regelmäßig mal ins Kino oder ins Theater. Man ist eben einfach integriert, glücklich und da haben auch Drogen nicht so eine große Rolle gespielt. Ja. So.
Hast du dich damals glücklich gefühlt?
Ich habe es nicht zu schätzen gewusst. Ich habe es halt als normal wahrgenommen, aber es war halt das normale Leben. So, es war schon, also jetzt im Vergleich kann ich sagen, dass ich da ziemlich glücklich war auch. So.
Hast du noch Freunde aus der Zeit damals?
Die sind alle, die Kontakte sind alle abgebrochen.
Aber kannst du das auch verstehen, nachvollziehen, warum die abgebrochen
sind? Zum Teil hat man sich halt auseinandergelebt, weil gerade mit den Künstlerkreisen, Schauspiel und so weiter und so fort, wenn man da nicht mehr mit drin ist. Das ist schon so nochmal so eine eigene Sorte Mensch. Und wir haben uns dann ab und zu nochmal auf Geburtstagen gesehen, aber man kam nicht mehr. Man kam nicht mehr zusammen. Es hat sich irgendwie auseinanderentwickelt, weil ich habe immer bedauert, okay, ich bin jetzt raus und ich kann nicht mehr richtig mitreden. Und auf der anderen Seite war es dann auch so, die konnten mit mir dann auch nichts mehr anfangen.
Aber haben sich auch Menschen abgewandt aufgrund deines Konsums?
Das weiß ich nicht, weil dir das niemand direkt sagt.
Mhm. Ja, okay. Aber also haben die Menschen mal rückgemeldet, dass du eine Wesensveränderung hingelegt hast?
Ja, das kam dann aber eher aus der Familie.
Mhm. Aber was konsumierst du denn?
Der Street Name ist Monkey Dust.
Mhm.
Und das ist gerade so, gerade auch in den Kreisen, wo ich mich bewege, ist es gerade sehr angesagt, aber ich habe jetzt auch im Moment, es macht immer weniger Spaß. So.
Aber was ist denn Monkey Dust?
Das psychoaktive Drogen, wo halt Leute auch sehr schnell Psychosen kriegen. Und
dieses Badesalz, diese Badesalzdrogen kenne ich, die sagen mir auch was aus Amerika. Und ich dachte aber immer, das ist diese Zombie-Droge, wo Menschen anfangen, auch psychotisch zu werden und auf andere Menschen losgehen in ihrem Wahn.
Ja, hey, ich habe jetzt hier mal schnell das Internet überflogen. Ja, und viele,
selbst.
Ja, viele werden wissen, dass Heroin extrem gefährlich ist und auch schnell körperlich und psychisch abhängig macht. Ja, und ich lese hier raus, dass es bei den Badesalzen nochmal um eine intensivere Wirkung geht, als es bei Heroin der Fall ist.
Ja.
Spürst du das auch?
Es macht halt sehr schnell sehr süchtig so. Aber es macht, was ich jetzt gemerkt habe, jetzt gerade auch am Wochenende, dass es der Spaßfaktor und das ist das Angenehme, warum ich eigentlich das konsumiert habe, das wird halt immer weniger.
Also, aber das ist ja bei jeder Droge eigentlich der Fall.
Ja, natürlich.
Du hast gerade davon gesprochen, dass die Droge in den Kreisen, in denen du dich bewegst, verbreitet und vertreten ist.
Ja.
In welche Kreise sind das?
Das sind das ist hauptsächlich die Schwulenszene hier in Berlin. Und da vielleicht ist da auch meine Wahrnehmung einfach eingeschränkt, weil ich dadurch, dass man konsumiert, kennt man auch nur Leute, die auch das konsumieren, weil man dann die Kontakte eben dann hat und dann, ich weiß nicht, ob da irgendwie dann Scheuklappen hochgegangen sind und ich nicht mehr so richtig den Rest der Szene sehe. Aber das sind so die Leute, mit denen ich zusammen konsumiert habe, so.
Ja.
Also da spielte Sex und Drogenkonsum eben, das war sehr miteinander verbunden und spielte eine große Rolle.
Das heißt, das ganze Leben ist eine Party. Sex, Drugs und Rock'n'Roll.
Ja.
Genau, und dann sind jetzt die Party bröckelt und wird dann eher, neigt sich dem Ende zu, weil auch viele Freunde von mir jetzt auch, gerade durch Konsum auch und Mischkonsum, nicht mehr auf dieser Welt sind und genau.
Ja, ich frage mich, was gibt es denn dann noch darüber, über Monkey Dust?
Also ich habe jetzt am Wochenende auch schon gedacht, eigentlich kann, also gerade auch, um jetzt hier vorwärts zu kommen, es nervt mich.
Mhm.
Also der Konsum nervt mich. Es ist weniger schön, also diese Kosten-Nutzen macht keinen Sinn mehr, weil es ich habe nicht mehr so viel davon und bin eher genervt von mir selbst dann danach. Und das war oft dann auch ein Punkt, wenn ich das bei anderen Drogen hatte, wo ich dann gemerkt habe, okay, ich brauche einfach eine Pause und ich muss mal schauen, wie ich da irgendwie wegkomme.
Was sind die Nebenwirkungen von Monkey Dust oder die Entzugserscheinungen?
Also ich habe bei mir festgestellt, dass ich dann, mich kaum konzentrieren kann, dass ich dann eben oft nur an die Droge denke und wie ich sie dann schaffe. So. Und,
Jetzt zeichnen wir an einem Montag auf. Und montags ist es ja, wie viele Menschen das vielleicht kennen, häufiger auch mal so, dass man Abstand nimmt von dem, was man auch am Wochenende konsumiert hat, so was es auch immer war. Wie lange hältst du es aus, jetzt in der Motivation zu bleiben, das konsumfrei zu leben?
Uhr. Das war jetzt nie so bewusst, dass ich mir überlegt habe, okay, jetzt schaue ich mal, wie lange komme ich jetzt ohne klar. Sondern habe dann geguckt, okay, wo wäre jetzt noch Rest zu haben.
So. Aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du heute Abend konsumierst?
Die ist sehr gering.
Die ist sehr gering tatsächlich?
Ja. Weil nichts da ist?
Weil nichts da ist und weil auch mein Kontakt, für den ich bisher immer organisiert habe, der hat auch keine Kohle mehr.
Okay.
Das heißt, es sind eigentlich äußere Umstände, die dazu führen, dass du nicht konsumierst.
Ja, und es gab auch einen Zeitraum, da war die Droge nicht lieferbar, weil das bestellen Leute im Internet.
Ja.
Und da gab es wohl irgendeinen, auch wegen dem Krieg in der Ukraine, gab es irgendwelche Lieferschwierigkeiten von einem Basisstoff, was auch immer. Jedenfalls war das ganz lange nicht verfügbar und merkwürdigerweise ging es dann auch.
Ja.
Also man konnte es einfach nicht kaufen.
Wie lange ist es her?
Das war, was ist jetzt? Mitte letzten Jahres.
Mhm. So. Okay.
Aber gibt es dann Ausgleichsdrogen, die du konsumierst, oder lebst du dann komplett konsumfrei?
Ich hatte dann zum Teil nochmal probiert mit Crystal, aber das war irgendwie... Ne?
Crystal war dann langweilig?
Ja, Crystal war langweilig.
Ey, und allein das schon, das ist so krass. Und ich glaube, du wirst mir da auch zustimmen. Aber jemand, der hier sitzt und sagt, ey, Crystal ist total langweilig, Monkey Dust, das ist der Shit. Ich glaube, da hören wir und checken wir auch erstmal, wie krass diese Droge eigentlich sein muss, vom Gefühl her und aber auch von der Abhängigkeit her.
Auf jeden Fall.
Wie teuer ist denn diese Droge?
Es kommt drauf an, wenn man es... Es gibt so bestimmte Internetseiten, da kann man die, da gibt es Gramm für, wenn man es selber bestellt, für 30 Euro. Aber wenn man es jetzt hier in Berlin kauft, bei anderen Leuten, die schlagen dann schon mal drauf, das Gramm für 100 oder 80.
Okay, wie viel kostet ein Gramm Crystal?
Zuletzt habe ich 50 Euro bezahlt.
Das heißt, Monkey, das ist auch teurer.
Weil man es, kommt drauf an, wo man es kauft und wie man kennt, ja.
Ja. Und die Wirkung, also welche Wirkung hält länger, Crystal oder Monkey Dust?
Bei Crystal bin ich eben einfach nur länger wach, so.
Mhm.
Und also da würde ich schon sagen, Crystal hält länger an.
Mhm.
Justin, jetzt erleben wir einen Menschen und auch unsere Hörer und Hörerinnen, die vielleicht auch so ein bisschen ambivalent sind. Und sich denken, okay, ja, der Mensch sitzt jetzt hier und macht die Podcast-Aufnahme, geht seiner Geldstrafe nach und möchte in die Betreuung aufgenommen werden und möchte was verändern. Auf der anderen Seite hört man aber auch sehr beängstigend heraus, dass die Drogen immer noch eine große Relevanz in deinem Leben haben. Wo möchtest du hin in den nächsten Monaten? Was sind deine Ziele?
Wenn ich es mir aussuchen könnte, was eben super wäre, wäre nochmal eine Therapie, um drogenfrei und wieder normal zurück ins Leben zu kommen, um zu gucken, okay, was kann ich mir statt der Drogen für andere schöne Dinge im Leben schaffen? Wo sind meine Interessen gewesen? Wie kann ich mich um mich selbst kümmern, dass ich mich wieder besser leiden kann, dass ich mich mehr mag und dass ich es für mich selber, dass ich so viel Selbstwert habe, dass ich meine, okay, dann kümmere dich mal um dich und du bist ja jetzt mal wieder was wert.
Justin, wann hast du das letzte Mal in den Spiegel geguckt?
Ah, heute Morgen.
Ja?
Und? Mit Stolz?
Nee.
Kannst du aktuell von dir selber sagen, dass du dich liebst?
Ich kann mich gerade überhaupt nicht leiden.
Das heißt, wir bieten ja auch eigentlich unsere Unterstützung dann dahingehend an, dich auf eine vollstationäre Therapie vorzubereiten, richtig?
Das wäre super, ja.
Mhm.
Also dazu gehört ja auch, dass wir mit dir gemeinsam dann schauen, was gibt es für Therapieeinrichtungen, welche ist passend, wir binden dich dort an, wir gucken, dass du am Ball bleibst, wir begleiten dich, versuchen dir die Angst zu nehmen, aber auch die Sicherung des Wohnraumes und auch die Sicherung von der rechtlichen Situation.
Ja.
Mhm. Da kommt noch ein bisschen Arbeit auf.
Ja, an dieser Stelle. Wir sitzen hier ganz häufig und geben auch einen Ausblick mit unseren Klienten und wir überlegen, wo kann es hingehen in den nächsten Jahren und wir sind da auch immer extrem zuversichtlich und sagen, ja, das baust du auf, das baust du auf, das baust du auf. Jetzt haben wir die besondere Situation, dass wir noch vor der Betreuung sind. Wir sind vor der Installation der Maßnahme, aber wir wissen, da ist ein großer Hilfebedarf da. Wir wissen also noch nicht, wo geht eigentlich die Reise mit Justin hin? Und ich frage mich, weißt du es eigentlich selber?
Nee.
Weil ich glaube nämlich, dass es aktuell noch so ist, dass du fremdgesteuert bist. Also, dass du deines Körpers nicht eigener Herr bist.
Da habe ich noch nie so drüber nachgedacht, aber jetzt, wo du es sagst. Ja, also es ist gar nichts gesteuert. Also es, jedenfalls nicht von mir bewusst. So.
Mhm. Ich weiß nicht, wie du Justin wahrnimmst, Sarah. Vielleicht auch mal aus deiner sozialpädagogischen Sicht. Ich erlebe einen Menschen hier vor uns, der uns Häppchen gibt und der uns zeigt, dass er was ändern möchte. Aber ich spüre auch so eine gewisse Angst und Sorge um ihn, dass es nämlich in die ganz andere Richtung gehen kann, nämlich zum Beispiel Wohnungsverlust oder Haft.
Ja.
Das heißt, wir haben zum ersten Mal hier auch bei den schwedischen Gardinen eine besondere Situation. Vielleicht, wahrscheinlich unsere Hörer und Hörerinnen wünschen sich jetzt, dass wir uns in ein paar Monaten nochmal hören und du ein Update gibst, in welche Richtung es jetzt wirklich gegangen ist.
Das können wir gerne machen.
Ja.
Tja, also was mir in den Kopf kommt, ist, dass du momentan selber von dir selber sagst, du fühlst dich nicht genug wert, du liebst dich selber nicht und du hast den Anschluss in der Gesellschaft verloren in den Schichten, in denen du es gewohnt bist.
Genau.
So. Das heißt ja auch, sag mir, mit wem du gehst und ich sage dir, wer du bist. Du bist ja aktuell in deinem Selbstbewusstsein, Selbstwert ganz weit unten.
Ja.
Umgibst dich daher mit Menschen, die dich trotz alledem ansehen. Das sind Konsummenschen in diesen Kreisen. Das heißt, da wirst du noch ein Stück weit mit deiner Expertise und deinem vorherigen Leben und deiner kognitiven Fähigkeit, wirst du da noch der Einäugige unter den ganzen Blinden sein. Und da bist du wer.
Ja.
Das dürfen wir ja immer nicht vergessen. Es geht ja auch immer noch um die soziale Relevanz.
Ja,
und da bei diesen Menschen bist du wer. So paradox, wie das klingt. Aber das gibt dir erstmal ein Gefühl von Sicherheit.
Ja.
Absolut nachvollziehbar. Du entscheidest dich eigentlich jetzt gerade für ein ungesundes soziales Umfeld, aber gegen die Einsamkeit.
Ja.
Und das kann ich gut verstehen.
Genau.
Ungesundes Umfeld bedeutet in deinem Fall Konsum.
Ja.
Und Exklusion aus diesem Umfeld bedeutet kein Konsum, körperlicher Entzug, aber genauso auch kein soziales Umfeld.
Das heißt erstmal, man ist zunächst alleine, weil man sich aus seinem gewohnten Umfeld, auch wenn es nicht gut tut oder augenscheinlich nicht gut ist, erstmal alleine ist.
Ja.
Ja, und dazu gehört auch eine ordentliche Portion Mut von dir, die auf dich zukommen wird. Aber ich glaube, der Schlüssel dazu ist ja eine Veränderungsbereitschaft, die daher rührt, wieder ein besseres Leben führen zu wollen. Und dein Vorteil ist es, dass du dieses Leben kennst, was sich besser anfühlt. Wie viele Menschen haben wir bei uns zu sitzen, die dieses gute, privilegierte Leben gar nicht kennen, sondern nur eine Illusion, eine Geschichte gehört haben und sich ein Gefühl vorstellen und darauf hinarbeiten, aber ohne ein wirkliches Gefühl dazu.
Genau.
Dieses Gefühl hast du aber aus der Vergangenheit.
Du weißt genau, wie es sich anfühlt, ein strukturiertes, zivilisiertes, organisiertes Leben zu führen.
Ja.
Und das stellt eine Motivation dar. Oder?
Sollte.
Sollte, ja.
Naja, du kannst auch so weitermachen.
Und konsumierst. Das auf gar keinen Fall. Also da, da ist schon der Wunsch da, dass sich da was verändert, aber ich krieg's halt alleine nicht hin.
Und deswegen bist du hier.
Justin, wir haben in unserem Podcast schon häufiger darüber gesprochen, ob es Sinn macht, Menschen zu bestrafen, ob es Sinn macht, Menschen auch zu inhaftieren, ja oder nein. Da hatten unsere Gäste unterschiedliche Meinungen und wir natürlich auch. Ich möchte dich gar nicht fragen, was du davon hältst. Ich merke, dass der Zugang zu der Hilfe hier deine Geldstrafe war.
Ja.
Kannst du dir vorstellen, dass du sozialpädagogische Hilfe gesucht hättest, wenn du jetzt nicht die Geldstrafe bekommen hättest?
Wahrscheinlich nicht.
Hm. Aus welchen Gründen?
Weil ich einfach nicht, ich hätte zwar drüber nachgedacht, dass ich, aber es gab es, bei mir ist es immer so, ich brauche äußerlichen Druck. Also ich mache selten was für mich,
ja,
aus eigener Motivation heraus. So, ich brauche Druck von außen, und das war in dem Fall dann eben die Geldstrafe, und dass ich eben auch schnell was finden musste. Und da bin ich dann eben so reingeschlittert. Aber ich hätte es nie von mir selbst, wenn es keinen Druck von außen gegeben hätte.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch die Strategie, die ein Sozialarbeiter in der Hilfe am besten fahren kann mit dir. Und zu gucken, wie trainiert man deine Selbstwirksamkeit und deine Selbstverantwortung, ne? Und ich glaube, diesen Ball immer wieder zurückzuspielen. Pass auf, wir haben hier zwei Möglichkeiten, Plan A, Plan B. Du entscheidest, wir sagen dir das eventuelle Resultat von Plan A, aber auch, ja, von Plan B. Und du gehst und entscheidest. Du lebst.
Ja. Das sind, warum kam es zu der Geldstrafe? Was war das Delikt?
Es waren Drogen, die ich eingeführt hatte, als ich in Spanien war, zu meinem 40. Geburtstag. Und ich habe dann noch Crystal Meth in der Tasche gehabt, und die wurde dann in München am Flughafen gefunden. So.
Wie läuft es dann ab? Also ich denke mir, Crystal Meth an einem Flughafen, wo ganz viel Kontrolle ist, ist doch klar, dass die dich erwischen, oder?
Ja, aber nicht. Ich war, als ich in Spanien ausgereist bin, keine Kontrolle. Und ich hatte es, es ging mir halt nicht so, ich kannte das nicht, dass ich, wenn ich irgendwo ankomme, dass ich da nochmal kontrolliert werde.
Okay, und dann ist es passiert.
Und dann ist es passiert.
Vielleicht war das deine Lebensrettung. Verstehst du, warum?
Weil sonst ich hier wäre?
Ja, ganz genau.
Machst du dir darüber Gedanken, dass du durch deinen Konsum sterben kannst?
Man kann auch von so vielen anderen Sachen sterben. Also ich merke halt, dass ich das alles immer relativiere.
Genau.
Durch die Depression habe ich auch ein sehr, sage ich mal, sehr nüchternen Blick auf den Tod. Also es ist, oft stürzt mich halt nicht. Ich habe halt oft auch so, nicht, dass ich Suizidgedanken hätte in der Form, dass ich mir was antun würde, aber ich hätte jetzt auch, also es würde mich jetzt nicht stören, wenn ich nicht mehr da wäre. Also ich hänge nicht so an meinem Leben.
Hast du mal an deinem Leben gehangen?
Bestimmt.
Wie lange ist es her?
Zu lange, dass ich mich kaum noch daran erinnere. Also ich, es gibt noch ein, zwei Menschen im Leben, für die ich, bei denen ich weiß, okay, wenn ich nicht mehr da wäre, das würde ziemlich hart treffen und so. Aber
ja.
Ich hatte gerade sofort, ich weiß nicht, ob ihr dieses Lied kennt, und ich weiß auch nicht, von wem das ist, aber da gibt es so eine Textzeile, die heißt: Weck mich bitte auf aus diesem Albtraum. Menschen sehen vor lauter Bäumen den Wald kaum. Ich weiß nicht, von wem das ist, aber das kam mir gerade sofort in den Kopf, dieses Lied.
Jo, das ist Sammy Deluxe. Weck mich auf, heißt es so.
Ja, gutes Lied.
Deep.
Deepes Lied, ja. Kam mir aber sofort in den Sinn, weil ich das Gefühl habe, du schläfst.
Ja.
Du bist überhaupt nicht aufgewacht.
Ja. Man hat das Gefühl, man möchte sich einmal so schütteln und wach machen. Weil du gibst ja auch was. Man spürt ja, dass du was möchtest. Aber kannst gerade nicht.
Nee.
Du sagst, dass du mal an deinem Leben gehangen hast. Mhm. Was hat sich denn verändert, dass du es jetzt nicht mehr tust?
Ich glaube, man hängt an seinem Leben, wenn man sich selber auch mag und das Leben gut findet. So. Und bei mir ist halt, ich kann keinen konkreten Auslöser nennen. Es ist halt die Entwicklung von Jobverlust bis hierher, die dazu geführt hat, dass ich eben mich weniger leiden kann und dass ich eher gleichgültig meines Lebens gegenüber geworden bin. So.
Ja.
Das heißt, dann werden wir dir jetzt mal dabei helfen, dich wieder zu mögen und vielleicht sogar dich wieder lieben zu können.
Oh, das wäre super.
Wir helfen dir aufzuräumen.
Das
wäre im wahrsten großartig. Sinne des Wortes.
Das brauche ich.
Und dich aufzuwecken, ja, aus deinem Albtraum.
Dazu soll unsere Unterstützung dienen.
Genau.
Es wird in den nächsten Monaten eine sehr spannende Zeit auf dich zukommen. ich als dein Betreuer, mindestens jetzt gerade in der Vorleistungsarbeit, würde nicht mit dir diese Hilfe installieren, wenn ich spüre, dass da gar nichts ist. Na, und ich glaube, du spürst es auch. Gerade fühlst dich so ein bisschen ohnmächtig und deshalb sind wir ja da. Und ich freue mich sehr, dass du das heute und auch trotz diesem Status quo dich hier hingesetzt hast und an unserem Podcast teilgenommen hast. Du weißt, dass das Ende immer gleich ist bei uns. Entweder oder mit Sarah. Viel Spaß dir.
Bist du bereit?
Ja.
Okay, es geht los. Aus dem Bauch heraus, entweder oder. Berlin oder Kleinstadt?
Berlin.
Schnelles Geld oder ehrliches Geld?
Ehrliches Geld.
Drogen verkaufen oder konsumieren?
Konsumieren.
Familie haben oder allein leben?
Familie haben.
Schlafen oder aufwachen?
Schlafen.
Okay. Und heute, Sarah, bin ich extrem gespannt auf die Antwort auf die letzte Frage an dich. Justin, wenn du eine Sache aus deiner Vergangenheit verändern könntest, welche wäre das?
Das wäre, dass ich wahrscheinlich nicht aufgehört hätte, mich um mich selbst zu kümmern und zu sagen, okay, ich gebe mal meinen Traum auf, Schauspiel zu studieren.
Mhm. Okay.
So, ja, das hängt mir noch. Das trägt viel zu meinem Unglück bei. Ja.
In einer Lebensphase, in der man einfach die Decke über den Kopf ziehen möchte und sich einfach zu Hause einschließen möchte und mit niemandem reden möchte, hast du dich hier hingesetzt, um den Leuten was mitzugeben fürs Leben. Ich danke dir für deine Offenheit und deine Bereitschaft, hier bei uns mitzumachen. Danke, Justin.
Danke.
Ciao.
Ciao.
Nächste Woche wird es nochmal richtig kriminell. Jamie erzählt von seiner Zeit als Serieneinbrecher und wie ein Schicksalsschlag ihn dann letztlich einen neuen Weg einschlagen ließ.